Guten Morgen. Ist schön für mich, wieder mal da zu sein. Ich komme immer gerne in die EGA. Es lebt. Und so langsam kennt man auch ein bisschen mehr Leute als am Anfang. Ja, ich habe ein bisschen ein komisches Thema mitgebracht. Zuerst hat man jetzt Ferien gemacht. Und in den Ferien, da ist man entspannt und erholt sich. Und da kommt jetzt so langsam der Druck vom Alltag wieder. Der Walter hat es bereits erwähnt. Der Druck vom Alltag, geht es echt wieder? Wie läuft es? Kommen alle glücklich aus der Ferien oder mit Frust? Muss ich einiges ausglätten? Das alles sind so Gedanken, die einen beschäftigen könnten. Jetzt könnte jemand sagen, ja, der redet als Pensionierter, der ausbrennt. Da gibt es doch nicht mehr. Wenn man im Ruhestand ist, dann ist man im Ruhestand. Bei mir hat es ein Herzinfarkt gebraucht, bis ich gemerkt habe, jetzt langt es. Man kann sich auch im Ruhestand natürlich sehr, sehr vorausgaben. Und ich mache mich dort erinnern, in dieser Woche, wo es dann den Herzinfarkt gegeben hat, daraus ein riesen Stress. Das Buch von mir sollte fertig werden. Zur richtigen Zeit, die mussten auf Davos in einer Seniorenwoche von unserer Gemeinde mithelfen. Und dann noch eine Beerdigung im Ländli. Und als ich vom Ländli zurückgefahren bin auf Davos, habe ich das Langquart ein bisschen pressieren. Und dann plötzlich merke ich, wie mir da jemand den Hals zudrückt. Dann bin ich eingestiegen. Und dann ist der Druck wieder weggegangen. Aber die nächste Nacht war es wieder da, der Druck. Und dann hat mich der Prediger, der auch dabei war, am Morgen um 3 Uhr ins Spital geführt, auf Davos. Und die haben gesagt, ja, sie haben einen Herzinfarkt. Das sieht man im Blut, den Blutwert. Aber wir können in Davos Herz nicht behandeln, sondern Beinbrüche. Vom Skifahren. Wir müssen sie auf Chur runter und dann bin ich mit der Ambulanz auf Chur gefahren und dort einen Stent bekommen, weil eine von der Hauptarterien zu war. Und 3 Tage später konnte ich heim. Und dann hat mir der Arzt gesagt, ich sage Ihnen eins, wenn Sie so weiterfahren wie jetzt, dann haben Sie gleich schon den nächsten Herzinfarkt. Dann habe ich gefragt, ja, was muss ich denn machen? Sagt er, jeden Tag ein bisschen laufen. Das ist das Beste fürs Herz. Und jetzt mache ich jeden Tag meine 10.000 Schritte. Letzten Monat habe ich mache immer die Tagesbilanz und dann die Monatsbilanz. Letzten Monat habe ich 13.000 Schritte pro Tag gemacht im Durchschnitt. Das ist eine schöne Übung und ich bin besser zweig als vor dem Herzinfarkt. Es geht mir gut. Ich darf sogar noch predigen. Ich habe mich Gott abgemacht, also bis 80. Wette ich eigentlich gern, wenn man Kraft ist. Und wenn es dann nicht mehr lange, dann höre ich halt früher noch auf. Und dann sagt mir der Robert Rahm, das ist der, der Rimus geleitet hat. Als ich das einmal so gesagt habe, sagt er, du, also 80 ist dann kein Datum von Gott her. Es könnte sein, dass du noch ein bisschen länger gebraucht wirst. Bin gespannt. Also das Thema, das wir jetzt haben, hat auch ein bisschen mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ja am Schluss von meinem Dienstleben vor der Pensionierung FEG-Prediger gewesen in Wetzikon und dort haben wir einen riesen Knatsch gehabt wegen einem Missbrauchsvorfall. Der hat nicht mich betroffen, aber als Hauptpastor musste ich schauen, dass die Gemeinde nicht auseinandergeht. Wenn ein Missbrauchsvorfall zumindest in der Gemeinde stattfindet, dann geht die Gemeinde auseinander. Die einen sind für den, der angezeigt hat, und die anderen sind für den, der gesagt hat, nein, ich bin es nicht. Und die Gegensätze zusammenheben, das ist schwierig. Ich habe mir vor dem Fall in Wetzikon gesagt, Burnout, also ausgebrannt heisst ja Burnout, das wäre das modernere Wort. Burnout, das gibt es bei mir nicht. Ich bin gut zweg. Und dann haben wir ein Abend hatte ein Referat von einem Fachmann, der kam, von auswärts zum Thema Burnout. Und der hat uns einen Fragebogen gegeben, wo man hat müssen ausfüllen. Ich habe jetzt da nur mal 4 Fragen von diesen 20, die er uns gegeben hat. Habe ich mal als Beispiel vor, auch nicht da. 1 bedeutet nein, betrifft mich nicht. 5 bedeutet mal, das könnte mein Fall sein. Und am Schluss hat man müssen, zusammenzählen, wie viele Punkte das man hat. Und mein Ergebnis war dort, sie stehen mitten in einem Burnout drin. Ich? Aber er hat recht gehabt. Es hat bei mir fast zu einer Erschöpfungsdepression geführt. Ich kann nicht mehr mögen und habe meiner Frau gesagt, ich höre auf. 2 Jahre vor der Pensionierung. Ich mag nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und meine Frau hat mir gesagt, der Herr hat uns da geführt, dann gibt er uns auch Kraft. Wir heben durch. Und sie war die Stache in dieser Phase und hat meinen Rücken gestärkt. Und ich bin bis zum 65. bin ich Prediger in Wetzikon. Übrigens, wer gerne so einen Test macht, wenn ich jetzt da die ersten 4 Fragen gebracht habe. Ich habe ein Blatt mitgebracht, wo man kopieren kann. Dann können Sie selber mal einen Test machen, wie weit Sie von einem Burnout weg sind. Also, ich will jetzt aber das Zweite sagen. Nicht jeder Stress muss zum Burnout führen. Fachleute unterscheiden zwischen einem Eustress und einem Distress. Eustress, das ist der gute Stress, den wir brauchen, damit etwas rausschaut aus unserem Leben. Ich habe es verglichen mit der Zahnpasta. Also Zahnpasta, die gibt nur etwas her, wenn man sie druckt. Sie können sie liegen lassen und es passiert nichts. Aber sie muss gedruckt werden. Und so ist es manchmal auch bei uns. Manchmal sind wir in der Gefahr, zu faul zu werden. Und dann braucht es manchmal so einen Druck. Als ich Krishna geleitet habe, musste ich manchmal bis um 1:30, 2 zur Nacht arbeiten. Weil ich gemerkt habe, so ab der 10:30 kommen kein Telefon mehr. Dann habe ich meine Ruhe zum Artikel schreiben und so. Und ich habe dort dann eigentlich über meine Kräfte gelebt, was sich dann später gerecht hat. Aber damals bin ich so richtig im Eustress drin gewesen. Ich wette das Beste geben und ich wette das geben, wo der Herr mir aufgetragen hat. Und doch habe ich am 6. am Morgen wieder raus. Und ich habe nicht einen Tag ohne meine stille Zeit. Und es ist gegangen. 10 Jahre habe ich es durchgehalten. Und dann hat Witziger gefunden, den brauchen wir. Wir holen den. Das wäre der Eustress. Und dann gibt es den Distress. Der Distress heisst eine permanente Überforderung ohne Aussicht auf Entlastung. Das wäre der Distress. Wenn ich permanent über meine Kräfte lebe, und ich sehe keine Möglichkeit zum Abhilfe zu schaffen. Ich muss das leisten. Auch wenn es mir unheimlich schwer fällt. Sehr oft hat der Distress mit gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Also ein Konflikt mit meinem Arbeitgeber oder mit dem Untergebenen, der fordert viel mehr Kraft als den ganzen Tag zu arbeiten. Oder ein Ehekonflikt. Der kann einem ja so beschäftigen, dass man nicht mehr dann normal ist. So, jetzt möchte ich gerne die Bibel und ein paar prominente Ausbrennte einmal schnell vorstellen. Und wir werden auf Leute stoßen, wo man staunen. Zum Beispiel der Mose. Der Mose, das ist mein grosses Vorbild aus dem Alten Testament. Was für ein begabter Leiter. Der Mose. Was der alles hat können. Wie Gott ihn gebraucht hat. Wie Gott durch ihn Grosses da hat. Aber auch der Mose hat das Ausbrennsein gekannt. Ich lese 4. Mose 11. Mose sagte zum Herrn, warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich. Hoppla. Töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Der Mose. Der Mose, der, der eigentlich nicht wollte sterben, wo es dann ans Sterben gegangen ist und gesagt hat, du lass mich noch ein bisschen leben, ich will gerne ins Land Kanaan rein. Der wünscht im 4. Mose 11, töte mich, es langt. Ich mag nicht mehr. Ich bin überzeugt, es gibt Leute in unserer Mitte, die haben diesen Zustand auch schon erlebt. Nicht gerade, dass sie sterben wollen, aber es geht einfach nicht mehr. Die Kraft langt nicht mehr. Der zweite, den ich aufgeschrieben habe, der ist ein bisschen bekannter, der Elia. Der, der einen riesen Sieger erlebt hat auf dem Karmel, eine gegen 500 Baalspriester, und den Sieg Gottes erlebt hat, und am anderen Tag hat er einen Tiefschlag erlebt und hat gesagt, ich mag nicht mehr. Er ist vor der Königin davon gerannt, ist hunderte von Kilometern südwärts gelaufen, bis er am Horeb war, und dort hat er Gott Folgendes gesagt. Er setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lasst mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der letzte Satz, wenn Sie sich merken, im Hinterkopf. Burnout hat sehr oft mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Aber auf das komme ich noch. Der dritte wäre der Jeremia, der unglückliche Prophet, der dauernd Gericht verkündigen musste. Und anstatt dass Menschen Buße haben, haben sie ihn wollen töten. Haben sie ihn wollen umbringen. Und der Jeremia, der sagt zu Gott in Kapitel 15, ich unglücklicher Mensch, warum bin ich überhaupt geboren? Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Nein, einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Ein berühmter Prophet. Würde man ihm gar nicht zutrauen. Du hast doch direkte Verbindung mit Gott. Gott sagt dir immer wieder, was musst du verkündigen. Und kannst du nicht einfach so aushängen. Der vierte, den ich aufgeschrieben habe, ist der Jona. Ein unmöglicher Prophet. Den kennen wir von der Sonntagsschule. Ich nehme jetzt den zweiten Teil. Er geht nach Ninive, verkündigt dort, die Stadt wird untergehen. Vollmächtige Botschaft. Und was passiert? Menschen tun Buße, inklusive der König. Und Gott sagt, ja, wenn das so ist, wenn ihr Buße tun, dann tue ich euch nicht vernichten. Ich als Prediger hätte gesagt, Halleluja, ich habe eine vollmächtige Botschaft, Gott hat mich gebraucht. Und was macht der Jona? Gott, das kannst du mit mir nicht machen. Du desavouierst mich vor der ganzen Stadt. Ich gilt als falscher Prophet, ich verkündige das Gericht und nachher tust du verschonen. Und er sagt, ich will nicht mehr leben. Ich will sterben. Das ist besser als weiterleben. Der Jona. Und vielleicht noch der fünfte. Der, wo man eigentlich am wenigsten denkt, der Paulus. Der Paulus ist doch der ewige Sieger. Der, wo kann durch die Welt und kann verkündigen, Menschen kommen zum Glauben, Gemeinden entstehen. Der geht doch immer als Sieger durchs Leben durch. Kannst denken. Ich habe 2. Korinther 1,8 mir notiert. Dort heißt: Liebe Brüder, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Können Sie mir natürlich sagen, ja, also, andere haben ihn wollen töten. Aber er steht real vor der Möglichkeit, mein Leben ist jetzt zu Ende. Das Problem, wo wir haben, das fängt dort an, wo ich mehr will als der Schöpfer. Wo Gott mir mein Leben gegeben hat, ich bin ja nicht einfach das Produkt von meinen Eltern, sondern ich bin ein Gedanke Gottes. Er hat mich wollen. Und nicht einfach es braucht noch einen Mensch mehr auf dieser Erde, sondern ich will die Frau oder ich will den Mann mit einem ganz bestimmten Anforderungsprofil, damit er oder sie etwas bewegt auf dieser Erde. Und Gott weiss haargenau, wo meine Gaben sind und wo meine Grenzen sind. Und wenn ich seine überschreite, wenn ich mich besser vorkomme, als ich Gaben habe, oder wenn ich mehr will leisten, als ich Gaben habe, dann kommt es irgendwann zum Ausbrenntsein. Ich gebe ständig mehr aus, als ich habe. Wenn das der Fall ist, dann neigen wir dazu, anderen die Schuld zu geben. Zum Beispiel, ich halte einen unmöglichen Chef. Müsste ich mal schauen, wie der mit mir umgeht. Der Chef ist schuld. Oder ich habe einen Mitarbeiter, der tut mich dauernd plagen. Der mobbt mich. Oder ich lebe in so einer schwierigen Ehesituation, hätte ich eine bessere Frau. Denn nachher wäre das Leben viel einfacher. Wir neigen dazu, immer die Schuld bei den anderen zu suchen. Dabei sagt die Bibel, ich bin allein verantwortlich für mein Leben. Ich allein. Als ich unter Druck war, habe ich gemerkt, ich müsste eigentlich etwas abgeben. Die anderen haben schon gemerkt, er läuft am Anschlag. Aber ohne dass ich etwas abgib, kommt doch niemand zu mir und sagt, du müsstest abgeben. Ich muss abgeben. Ich muss zum Chef gehen und sagen, ich habe zu viel am Hals, ich mache so nicht mehr weiter. Meine Beobachtung war, wenn ich Sachen abgib, gibt es sehr gleich Leute, die in die Bresche stehen könnten. Nach meiner Ansicht könnte es natürlich nie so gut wie ich. Logisch, ich konnte 10 Jahre üben. Der andere muss anfangen, muss auch Fehler machen, so wie ich Fehler gemacht habe. Aber es gibt immer Menschen, die in die Bresche stehen können. Wenn ich bereit bin, abzugeben. Vielleicht an dem Punkt, ich komme nachher noch auf Matthäus 11, an dem Punkt einmal ein paar erste Lösungsansätze. Falls jemand sitzt in unserer Mitte, der sagt, das ist mein Problem, das der da vorne behandelt, dann gebe ich Ihnen 4 Tipps jetzt einmal, bevor ich zu Matthäus 11 komme. Erster Tipp, ich muss meine Zeit effektiver nutzen. Nicht umsonst hat Gott gesagt, in den 10 Geboten, ich soll 6 Tage arbeiten und ich soll 1 Tag ruhen. 6 Tage arbeiten, das macht meistens nicht so viel Mühe wie 1 Tag Ruhe. Ja, was mache ich denn? Ich kann doch nicht einfach da sitzen. Man sucht sich sofort neue Möglichkeiten, um das Loch auszufüllen, das ich plötzlich empfinde. Kann mir jemand sagen, warum Gott am 7. Tag geruht hat? Der hat das nicht nötig gehabt. Wir lesen aus der Bibel, dass Gott nicht einmal Schlaf braucht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Der sitzt nicht in einer Sitzung und dann keine Augen zu. Dann muss mich jemand wieder anstupfen. Gott schläft nicht einmal. Er hat immer Kraft und er produziert ständig neue Kraft. Wenn es einen gegeben hätte, der keinen Ruhetag gebraucht hätte, dann wäre es Gott gewesen. Er hat einen Ruhetag gemacht als Vorbild für uns. Lernet wieder einen Ruhetag einführen. Und ich schon geleitet habe, hat es ein Mitarbeiter hatte, der mir gesagt hat, in einer Sitzung, ich kann mir nicht leisten, frei zu machen. Ich muss 7 Tage durcharbeiten. Ich habe so ein volles Programm, ich kann mir nie leisten, frei zu machen. Mit dem Resultat, dass er gleich darüber 3 Jahre schwer krank war, x-mal im Spital war und dort seine Ruhezeit nachgeholt hat. Ich habe mir hinter die Tore geschrieben, wo ich geheiratet habe, ein Tag ist, pro Woche ist immer frei. Dann haben wir Folgendes gekauft, Frischona. Wir haben Termin geschaut. Ich habe gewusst, Montag, Dienstag, Mittwoch ist keine Möglichkeit zum Freimachen. Da sind Konferenzen, da muss ich präsent sein. Aber den Donnerstag, den kann ich freimachen. Und dann haben wir einen Termin gesucht und allen wäre es gegangen am Donnerstag. Nur dem Chef nicht. Immer der. Der soll doch auch mal den Donnerstag opfern. Ich habe gesagt, den Donnerstag opfere ich nicht. Und wissen Sie, was meine Frau mir mal gesagt hat? Der Freitag, der hat unsere Ehe und Familie gerettet. Zeit haben für Gott, Zeit haben für die Frau, Zeit haben für das Kind. Ein Tag in der Woche. Der hat Wunder gewirkt. Und ich würde Ihnen vorschlagen, als ersten Tipp da, tun Sie mal Ihr Freizeitverhalten kontrollieren. Was mache ich, wenn ich frei habe? Ersatztätigkeiten. Schrebergarten. Oder irgendetwas müssen wir tun. Wir sind so drin, in der Mühle, dass wir gar nicht mehr können. Einfach so mal da sitzen. Achten Sie mal aufs Betten. Ich sage das zu mir selber auch. Wenn ich gehe betten, dann tue ich meistens Menschen erwähnen, die Gott segnen sollte. Dabei weiss er das ja schon lange. Da braucht er meine Vorschläge nicht. Aber einfach mal da sein und sagen, Gott, jetzt hast du Gelegenheit zum Reden. Ich sage jetzt mal gar nichts. Red du einfach. Die ersten zwei Minuten habe ich den Eindruck, es ist umsonst, kommt nichts. Und plötzlich fängt es an. So ist schon eine Menge Predigt entstanden, dass Gott mir Sachen gesagt hat, die ich nachher aufgeschrieben habe. Freizeitverhalten überprüfen, das wäre das Erste. Das Zweite, die Arbeit reduzieren. Ich muss lernen, Nein sagen. Den Satz müssen Sie sich in der Tore schreiben. Lernen, Nein sagen. Lernen, sich verweigern. Ich kann das nicht auch noch. Ich habe in der Gemeinde Jesu gesehen, dass sehr oft die, die gut sind, immer noch mehr Aufgaben aufgehalst bekommen. Bis es nicht mehr geht. Ich habe einen wertvollen Mitarbeiter in Wetzikon verloren, der in Gemeindeleitung gewählt worden ist, obwohl er im Geschäft schon eine hohe Stellung hatte. Und eines Tages sagt er, ich muss aufhören mit der Gemeindeleitung. Ich habe ein Burnout. Er musste ihn aussetzen, auch im Geschäft aussetzen. Er hat sich total neu orientieren. Lernen, Nein sagen. Meine Motive überprüfen. Das gehört auch dazu. Es ist schön, gefragt zu sein. Endlich haben sie mich entdeckt. Ich wäre schon lange gern auch. Aber sie brauchen mich ja nicht. Ich habe scheinbar zu wenig Gaben. Und plötzlich kommt das Telefon. Könntest du noch? Ich? Nein, da habe ich keine Gaben. Ja, probier es doch einmal. Wir haben bei uns in Schaffhausen, in der Gemeinde, wo wir gehen, haben wir ein frisch verheiratetes Ehepaar gehabt, wo die Jungschar Arbeit geleitet hat. Und eines Tages kommen sie und sagen, wir zügeln weg. Und wir müssen die Jungschar aufgeben. Ja, und jetzt? So begabte Leute. Die sind ideal gewesen für Jungschar-Leiter. Ich bin gespannt, was jetzt abläuft. Und siehe da, sie haben schon jemanden präsentiert, wo ich mich gefragt habe, hat die wirklich gegeben? Aber sie haben gesagt, wir nehmen sie mit. Dass sie es lehrt. Dass sie es kann. Und die Jungschar läuft weiter. Nein sagen, meine Motive überprüfen. Vielleicht bin ich aus Prestigegründen überlastet. Ich rede auch zu mir selber. Vorgestern ist das Telefon über von Gunzenhausen. Ihr wisst sicher nicht, wo das ist. Das ist irgendwo in der Nähe von Nürnberg. Sie hätten mich gern für eine Konferenz als Redner. Ja, soll ich jetzt das auch noch machen? Kann ich das noch? Wir haben eine schwierige Entscheidung und da läutet jemand an. Ich habe sie dort und dort gehört. Könnten sie nicht? Es ist etwas Schönes. Aber manchmal muss ich sagen, es tut mir leid, es hat keinen Platz mehr. Nach meinem Herzinfarkt habe ich sämtliche Termine unter der Woche aufgehört. Hat der Arzt gefragt, darf ich am Sonntag noch predigen? Und dann sagt er mal, einmal predigen pro Sonntag, das mag ich nicht. Aber unter der Woche hat es Ruhe gegeben. Auch wenn es Wetter hat. Ja, es wäre doch so schön, wenn sie zu uns einmal kämen. Es geht halt nicht mehr. Kraft lässt nach. Ich muss besser schauen zu mir. Das führt zum vierten, Verantwortung delegieren. Auch wenn es niemand so gut kann wie ich, vielleicht kann es ein Ausrufzeichen und ein Fragezeichen auch nicht da. Der Mose, der überlastete Mose mit 2 Millionen durch die Wüste wandern, das bringt logischerweise Überlastung. Und dann war er noch der Richter im Volk, hat alle schwierigen Fälle müssen entscheiden. Und dann hat er noch müssen führen. Und dann kommt sein Schwiegervater zu Besuch und beobachtet ihn und sagt, du schaffst zu viel. Du musst delegieren. Nimm dir 70 Männer aus dem Volk und delegiere deine Aufgaben. Und nur die Spitze vom Eisberg, wo alle überfordert sind, die kannst du dann nehmen. Und der Mose hat es gemacht und ist entlastet worden. Und jetzt kommen wir zum Text, den Walter schon gelesen hat. Matthäus 11. Wo Jesus uns das unglaubliche Angebot macht. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und belastet seid. Überlastete sind bei mir an der richtigen Adresse, sagt Jesus. Ich bin dem mühselig und beladen mal schnell ein bisschen nachgegangen. Im Griechischen, achtet Sie mal, was das alles bedeuten kann. Mühselig und beladen, das ist ein bisschen altes Deutsch. Das kann bedeuten, müde, erschöpft nach schwerer körperlicher Arbeit, kann aber auch innerlich müde bedeuten, resigniert. Das wäre das mühselig. Interessanter natürlich ist beladen. Kann übersetzt werden mit schwer beladen mit Verantwortung, überlastet, im Moment zu nichts zu gebrauchen, unproduktiv, eher eine Last als eine Hilfe. So kann das Wort übersetzt werden. Also es ist nichts Harmloses, wo Jesus sagt, ja, die so, die auf den Felgen laufen, die sollen dann noch zu mir kommen. Sondern die tatsächlich am Anschlag sind, die nicht mehr können. Da sagt Jesus, halt doch einmal das Hamsterrad an. Steig einmal aus dem ewigen Kreislauf. Ich habe im Englischen in einer neuen Übersetzung eine wunderschöne Übersetzung gefunden. Get away with me and take a real rest. Das heisst mit anderen Worten, Jesus nimmt uns auf die Seite und sagt, du, komm, wir gehen mal ein bisschen auf sein Bänkchen rüber und schauen dir mal dein Leben an. Kannst du so weiterleben? Müssten wir nicht korrigieren? Take a real rest. Nimm Ruhe. Komm endlich zur Ruhe. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, heisst Anapauso. Steckt Pause drin. Mach mal eine Pause. Tritt mal ein paar Schritte zurück und beobachte dich einmal. Was machst du für einen Eindruck? Ketzt, dauernd ist er dran. Und wenn er mal keinen Termin hat, holt er sicher noch einen rein. schau dich doch einmal an, wie wirkst du, kannst so noch lange weiterleben. Und Jesus sagt, und der Walter hat es bereits erwähnt, ich überfordere niemand. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Da bin ich auch nochmal ins Griechische gegangen. Für das sanft ist ein ganz interessantes Wort gebraucht. Ich weiß nicht, ob Sie Joch noch kennen. Ist ja eigentlich ein alter Begriff aus dem Bauern. Da tut man zwei Kühe nebeneinander oder zwei Ochsen. Und dann legt man ein Holz über ihren Nacken. Und jetzt heisst das Wort, das da gebraucht wird, das Joch ist auf deine Figur angepasst. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft, dann meint er das, was ich dir zumute. Nicht, was der Chef dir zumute, sondern was ich, Jesus, dir zumute, ist angepasst auf deine Größe. Ich überfordere sicher niemand. Und jetzt sagt mir vielleicht jemand, ja, Jesus, der hat doch keinen Stress gekannt. Der hat in einer ganz anderen Zeit gelebt. Der hat so ruhig können durchs Land marschieren, sind noch 12 Männer hinterher gelaufen, einfach so, und dann ist er wieder mal stehen geblieben, hat einen geheilt, dann ist er weitergelaufen und hat den Jüngern ein Beispiel gegeben, am Weinstock und so weiter, hat ein ganz ruhiges Leben gehabt. Wie soll der Stress und Burnout verstehen? Kannst denken. Jesus als Menschensohn, nicht als Gottessohn, sondern als Menschensohn, ist von Anfang an überfordert gewesen, weil er nämlich von seinem Vater geschickt worden ist, um die Welt zu retten. Alle Menschen sind in der Optik von Gott. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Mit dem Programm ist Jesus auf die Erde gekommen und jetzt achtet sie mal. Eine, Jesus, für, wo damals 169 Millionen Menschen gelebt haben auf deren Erde. Heute sagen wir, 169 Millionen, das ist doch keine Grösse. Zweimal Deutschland. Dann haben wir 169 Millionen. Aber für einen allein, die 169 Millionen erreichen, unmöglich. Unmöglich. Ich habe übrigens wegen der Bevölkerungsentwicklung habe ich mal eine Karte mitgenommen. Unsere riesige Bevölkerungsexplosion, die wir auf dieser Erde haben, das ist ein neues Phänomen. Das hat es früher nicht gegeben. Früher ist es so schön, immer schön, eben etwa 170 Millionen geblieben. Und plötzlich aber macht 18., 19. Jahrhundert fängt es an ansteigen und jetzt ist es so. Ein riesen Anstieg, Bevölkerungsexplosion par excellence. Aber wo Jesus da war, da hat es noch 169 Millionen gehabt. Und jetzt sag mir jemand, wie man die erreicht mit dem Evangelium, die 169 Millionen. Das Geheimnis von Jesus, dass er nicht in einen Stress hineingekommen ist. Wie soll ich? Jesus hat ja gewusst, dass sie ihm wenig Zeit geben. Er hat 3 Jahre Zeit gehabt. 3 Jahre zum Wirken. Das hat er gewusst. Wie soll ich in 3 Jahren mein Ziel erreichen. Das Erste ist, Jesus hat genau gewusst, warum er auf dieser Erde ist. Und das wäre der Anfang von meiner Predigt heute Morgen. Genau gewusst, warum er auf dieser Erde ist. Das ist unser Auftrag. Wir sollen, wenn wir uns bekehrt haben, als erstes bei Gott uns erkundigen, warum hast du mich auf die Welt gestellt? Was hast du willen mit mir? Mach ich überhaupt das, was du hast willen mit mir? Oder sollte ich etwas korrigieren? Wo Gott mir mit 21 klar gemacht hat, ich müsse meinen Beruf aufgeben in der SBB. Ein toller Beruf gewesen. Damals noch. Ich will heute nicht mehr SBB-Beamter auf der Station sein. Da geht ja der Zug von selber durch. Wir haben noch unser Signal öffnen, Weichen stellen, Barrieren zumachen. Und haben können abfertigen und so. Das war ein toller Beruf. Und plötzlich sagt mir Gott im Gebet und im Bibellesen, das ist nicht der Beruf, wo du pensioniert wirst. Da habe ich gefragt, wieso nicht? Mir gefällt er. Und Gott hat gesagt, will ich andere Pläne haben für dich? Und ich habe stundenlang gekämpft, wo Gott mir das klar gemacht hat. Und wo ich endlich gewusst habe, gut, also Gott, ich will dir gehorchen, auch wenn es mir schwerfällt, bin ich zu meinem Chef auf Zürich gefahren. Er hat gesagt, ich höre auf. Er sagt, gefällt es Ihnen nicht mehr bei uns? Habe ich gesagt, wohl, sehr gut. Ja, wieso gehen Sie denn? Habe ich nur sagen, weil Gott zu mir geredet hat. Sie hätten dem seine Augen sehen sollen. Sie sind fast rausgekommen. Er hat gesagt, aber jetzt müssen wir sagen, wie Gott zu Ihnen geredet hat. Zu mir hat er noch nie geredet. Wir haben ein schönes Zeugnis können sagen, wie Gott das in meinem Fall gemacht hat. Gott macht das ja immer anders. Bei mir hat er es jetzt so gemacht, bei anderen macht er es wieder anders. Aber wenn ich will, sein Wille tue, dann zeigt er ihn mir. Jesus hat das gemacht. Er hat sich 15 Mal, finden wir in den Evangelien, 15 Mal beim Vater erkundigt, was ist dein Auftrag für mich? Und hat sich konsequent nach dem Willen Gottes orientiert. Und wenn man seine Diensttätigkeit ein bisschen genauer anschaut, dann finden wir drei Einschränkungen, wo er sich verweigert hat. Und er gesagt hat, das mache ich nicht. Drei Einschränkungen. Erste Einschränkung ist eine ideologische. Er hat sich beschränkt auf Menschen, die Hilfe haben wollen. Die einfach ein bisschen mit ihm diskutieren wollen, die hat er stehen lassen. Heisst es in Matthäus 16, wo die Pharisäer zu ihm gekommen sind und ihm ein bisschen auf den Nerv drücken, dann heisst es, er ließ sie stehen und ging weg. Er braucht ziemlich Mut. So Theologe. Wenn die schon mich kommen, fragen, dann sage ich ihnen natürlich, was los ist. Er ließ sie stehen und ging weg. Er hat gewusst, es gibt genug Menschen, die meine Hilfe wollen. Auf die konzentriere ich mich. Die zweite Einschränkung ist die geografische. Er hat sich beschränkt zu seinen Lebzeiten auf deren Erde, auf Menschen in Israel. Er hat gewusst, ich kann nicht die ganze Welt erreichen als Einzelne. Ich muss mich beschränken auf Israel. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Alle Völker, die kommen erst nach der Auferstehung und der Himmelfahrt. Jesus hat sich beschränkt auf Israel. Dann hat er allerdings einmal eine Ausnahme gemacht. Er ist ins Ausland gegangen. Manchmal ist er ins Ausland, weil er in einer gefährlichen politischen Situation war. Der Herodes wollte verhaften oder die Pharisäer. Dann ist er manchmal ins Ausland mit den Jüngern. Dann ist er auf Tyrus oder in die Nähe von Tyrus. Und dort kommt plötzlich eine Frau mit einer kranken Tochter und sagt, könntest du die nicht heilen? Dann sagt Jesus, ich bin nur für Israel da, nicht für euch. Dann hat die Frau nicht nachgelassen und gesagt, aber es gibt doch Ausnahmen. Und jetzt rede ich mal rein menschlich. Ich könnte mir vorstellen, in dieser Situation erkundigt sich Jesus bei seinem Vater. Ist das eine Ausnahme? Soll ich? Und der Vater gibt ihm die Erlaubnis. Mach's. Und die Tochter wird geheilt. Ausnahmsweise. Aber er ist wieder zurück auf Israel nachher. Und hat dort weitergewirkt. Er sagt an einer Stelle, ich kann nichts tun, als das, was ich sehe, den Vater tun. Das mache ich. Das andere nicht. Und die dritte Einschränkung ist eine methodische. Er hat sich auf 12 Männer konzentriert, die er 3 Jahre lang ausgebildet hat, damit sie nachher können, das Evangelium in alle Welt tragen. Er hat am Schluss noch 11 gehabt. Einer ist abgesprungen und hat sich noch ans Leben genommen, der Judas. Aber 11 hat er noch gehabt. Und die sind tatsächlich in alle Welt. Gestern habe ich von Bartholomäus gehört. Der ist in Aserbaidschan, in selber Gegend, hat er gewirkt und ist dort umgebracht worden. Von den 11 Jüngern gibt es nur einen einzigen, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen sind als Märtyrer gestorben. Nur der Johannes, der in Ephesus als Bischof gewirkt hat. Nur er ist normal gestorben, alle anderen als Märtyrer. Aber das Evangelium ist in alle Welt gegangen. Das war Jesus. Und jetzt mein letzter Punkt. Jesus, ja. Jesus, ja, aber doch nicht ich. Jetzt rede, wie wenn ich könnte, wie Jesus leben und wie Jesus wirken. Ich bin doch ein einfacher Mensch mit Gaben und mit Grenzen. Ich will darauf hinweisen, dass ich nicht gesagt habe, dass ich so leben könnte wie Jesus. Das habe ich nicht gesagt. Darum hat Jesus am Kreuz sein Leben gelassen, damit er uns vergeben kann, wenn ich wieder versagt habe. Und ich bin überzeugt, sie werden nächste Woche wieder versagen. So wie ich auch. Wir haben unsere schwachen Stellen. Und wir brauchen immer wieder Vergebung. Aber, darum der erste Punkt, aber ich soll meinen Maßstab nicht absetzen. Ich bin halt ein gewöhnlicher Mensch, ich darf sündigen. Das wäre falsch. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Sitznachbar. Ja, wenn ich die anschaue, dann bin ich, glaube ich, doch noch ein bisschen besser. Hat er nicht gesagt. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kann ich doch nicht. Jesus, du forderst von mir Sachen, die nicht möglich sind. Das ist mein Ziel. Ich möchte noch besser werden, als ich jetzt bin in meinem Christsein. Ich möchte, auch wenn ich weiß, ich werde wieder auf die Nase fallen. Aber ich möchte streben. Und ich möchte nicht als einer sterben, der resigniert hat und gesagt hat, ja, nu, das war's wohl. Sondern als einer, der mit Jesus unterwegs ist, bis zuletzt. Jesus war ja der Prototyp vom neuen Menschen. So wie Jesus, hat sich Gott, der Vater, der neue Mensch vorgestellt. Wenn ich gläubig werde, dann soll ich so wie Jesus auf Gott hören und das tun, was er mir sagt. Das heißt sinnvoll leben. Ich soll ihm nachfolgen. Und gemeint muss der Ort sein, wo mühselige und beladene nicht nur geduldet sind, sondern willkommen geheißen. Fragt sich doch dem anderen noch mehr nach, wie es ihm geht. Letzte Woche habe ich jemanden gefragt, du, wie geht es dir? Dann sagt sie, gut. Und dann habe ich einen Punkt angetippt, wo ich gewusst habe, da geht es glaube ich nicht so gut. Und dann habe ich mal gefragt. Und dann ist losgegangen. So gut geht es dir gar nicht. Aber man sagt das so. Mir geht's gut, dass man nicht mehr gefragt wird. Fragt einander ein bisschen tiefer. Es kann sein, dass ich einer bin, der helfen muss. Weil Jesus sagt, bei mir gibt's keine hoffnungslosen Fälle. Keine. Kein einziger, der heute Morgen da innen sitzt, ist hoffnungslos bei Jesus. Dass Jesus die Hände verrührt und sagt, tut mir leid, so einen schwierigen Fall wie du kann ich nicht mehr behandeln. Sagt er nie. Kommt her zu mir alle, die ihr ausbrennt sind. Wenn es alle anderen nicht merken, ich schon, sagt Jesus. Und ich helfe dir. Ich will noch beten. Herr, wir danken dir, dass du mit schwierigen Menschen dich umgeschlagen hast, damals schon. Und dass wir dir dürfen nachfolgen als schwierige Menschen. Als Menschen, die immer wieder auf die Nase fallen, die dir Unehr bereiten. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Dass du uns auch heute Morgen sagst, ich bin zuständig für dich. Ich gehe mit dir in den Alltag, auch in einen schwierigen Alltag, auch in eine schwierige Familie zurück. Du machst es und dafür loben wir und preisen wir dich und danken dir für all deine Bemühungen. Amen.